Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Witz und Wärme, zwei wundervolle Charaktereigenschaften. Sie hat beides im Übermaß. Ob als Versicherungsangestellte Erika in Stromberg, als Oberschwester Martina in Dr. Klein oder als dreifache Mutter Gisela Böttcher in Rote Rosen. Sowohl schauspielerisch als auch menschlich ist sie First Class. Große Freude, dass sie heute hier ist, Martina Aitner-Aschampong. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Du kannst dir vorstellen, liebe Martina, ich habe jetzt sehr konzentriert deinen Nachnamen ausgesprochen.
Ja.
Aschampong, habe ich das richtig ausgesprochen?
Fast.
Sag mal.
Aschampong. Aber ich heiße ja
ist
auch
ja ganz
Aitner.
Falsch.
Nein, ist nicht ganz falsch. Aitner Aschampong. Doppelname.
Jetzt sag mir mal, wie oft du diesen Namen schon buchstabieren musstest.
Oft.
Dann reicht wahrscheinlich nicht einmal sagen, sondern mehrfach wiederholen, oder?
Ja, man muss da straight durchgehen, ne? Und damit die anderen auch nicht so unsicher werden.
Ja. Was ist das für ein Name?
Der Name stammt aus Ghana. Ja. Ich war mit einem ghanaischen Mann verheiratet und ist so ungefähr in Ghana, so wie bei uns vielleicht Lehmann.
Ach, ey, so relativ häufig. Ich hatte ja gestern einen Gast aus Ghana, nämlich den Spitzenkoch Nelson Müller.
Ja.
Und der hat direkt gesagt, als er den Namen gehört hat, Ghana. Der ist bei uns ganz geläufig.
Total typisch.
Hat er irgendeine Bedeutung, der Name?
Das weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht?
Gesagt, nee, das kann ich
nicht. Guck mal, nochmal eine Aufgabe für dich, nochmal zu gucken, was das eigentlich bedeutet.
Was heißt das? Ehemann,
so, sozusagen. Genau. Hast du denn mal überlegt, den Namen abzulegen, weil er so kompliziert ist? Oder?
Mein Agent hat mich mal gefragt. Also der rät mir nicht zu Sachen, aber der hat mal gesagt, meinst du nicht, dass das ein bisschen lang ist? Aber es war einfach so, dass man ja in Deutschland muss man ja einen Familiennamen wählen.
Ja.
Ne? Und weil mein Sohn hieß dann auch natürlich Aschampong. Und dann nach 7 Jahren Ehe sagten wir bye-bye, ne, mein Ex-Mann und ich. Und dann käme mir das so komisch vor, wenn mein Sohn Aschampong heißt.
Und hier ist er auch, dein Sohn. Haben wir gerade ein Foto von gezeigt.
Ach so,
der ist ja Heavy-Metal-Drummer.
Das stimmt. Aber nicht nur. Er studiert jetzt gerade neu, hat angefangen, Audio Engineering.
Oh.
Also ich glaube, die Tonleute kennen das. Das ist eigentlich, könnte man sagen, Tonmeister. Und er will gerne Musik produzieren.
Ah, und er heißt?
Also, er macht auch andere Musik.
Aschampong, und da hast du gedacht, dann ist jetzt auch doof zu wechseln. Da hast du auch recht. Ich finde es ja auch spannend.
Ja.
Je öfter man ihn hört, desto klangvoller ist er ja auch. Ich finde es einen sehr schönen Namen. Wir reden über dein Leben und jetzt aber erstmal das Aktuelle. Und das hat heute eine Farbe in vielen Städten weltweit und natürlich auch bei uns hier im Norden. Leuchten heute Gebäude und Gegenstände in Orange. Der Grund? Eine UN-Kampagne, Orange the World. Und was die bedeutet, das berichtet Sarah Markus.
Orange als Symbol der Hoffnung für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Gewalt, die Denise Carstens erfahren musste. Stellvertretend für die vielen betroffenen Frauen erzählt sie ihre Geschichte. Vor 4 Jahren wird die 40-Jährige von ihrem Ex-Partner brutal angegriffen, auf dem Weg zu ihrem Auto.
Hat er mich getreten, er ist auf der Straße auf mich draufgesprungen, mir auch so fast mein ganzes Becken zertrümmert. Und hat mich gewürgt, und der Satz, der bei mir so hängen geblieben ist oder der mich auch bis heute so aufwühlt, ist: Wenn ich eine Waffe hätte, dann würde ich dich jetzt erschießen.
Ihr Ex-Partner, ein Albaner, ist bis heute auf der Flucht. Seitdem ist im Leben der ehemaligen Krankenschwester aus Wolfsburg nichts mehr, wie es war. Mit dieser Erfahrung ist sie leider nicht allein. Weltweit wird laut UNO alle 10 Minuten eine Frau von einem nahestehenden Menschen getötet. In Deutschland verloren im vergangenen Jahr 308 Frauen durch ihren Partner, Ex-Partner oder andere Familienangehörige ihr Leben.
Wenn wir uns die neuen Zahlen des Bundeskriminalamtes anschauen zu häuslicher Gewalt, wonach fast jeden Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird, dann ist das einfach erschreckend und lässt nur den Schluss zu, dass das, was am gefährlichsten ist, nämlich das eigene Zuhause ist.
Und die Fallzahlen steigen. Dazu kommt eine vermutlich hohe Dunkelziffer. 266.000 Frauen wurden 2024 in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt. Ein neuer Höchststand. Denise Carstens kämpft seit 4 Jahren um eine Opferentschädigung, bislang ohne Erfolg. Für sie, alle anderen Opfer und eine gewaltfreie Zukunft leuchtet die Welt heute in Orange.
Ja, heftiges Thema. Wichtig, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Du bist in Cottbus geboren, in Rostock aufgewachsen. So in ganz wenigen Worten, Skizzen, was ist das Besondere für dich gewesen, jung in der DDR zu sein?
Also ich bin nicht in Rostock aufgewachsen. Ich habe in Rostock studiert. Mhm. Das war dann schon in den 80ern. Aber ich würde sagen, in Cottbus jung gewesen zu sein, war zu der Zeit recht langweilig.
Wieso? Das muss ich jetzt kurz sagen.
Ja, da war nicht so viel los einfach. Mhm. Ne, das Leben war eher so ein bisschen dröge und daher auch totale Sehnsucht, immer irgendwie weg, was erleben. Also das Gegenteil dann wiederum, dass man, also wir waren halt auch sehr frei immer mit Körperlichkeit am Strand. FKK war ganz üblich. Ja. Und sexuelle Eskapaden oder,
ne? Ich hab Bilder im Kopf.
Nein, okay, dann weg. Nee, aber
das klingt jetzt gar nicht so langweilig, wie du zu Beginn gesagt hast.
Ja, weil das Leben halt, es ist, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal in Cottbus warst.
Nee, aber ich kenne auch jedes Leben im Westen, auf dem Land teilweise und auch in Städten, wenn du in der Falschen bist, sag ich mal, für junge Leute. Das kann hier überall passieren, ne?
Das stimmt. Also, vielleicht ist es auch das.
Wir reden mal. Ich glaube, du warst eine wilde Hilde. Schön, dass du selbst lachen musstest, dass du dich in so vielen verschiedenen Gesichtern gesehen hast. Und spannend fand ich natürlich gerade Angela Merkel.
Ja.
War das eine besonders große Herausforderung?
Tatsächlich ja. Mhm. Ich hatte gar nicht so viel Raum für Reden oder in den Szenen. Sie saß ja hinten praktisch immer so in einem Beobachtungsmodus. Aber ich fand das echt herausfordernd, jemanden zu spielen, der medial so präsent war.
Ne? Und auch noch zu Lebzeiten.
Eben. Mhm. Und ich fand's toll. Ich fand es ehrlich gesagt toll.
Das war in dem Film Ökozid und es ist ja die ganze Zeit ein Gerichtsverfahren. Das heißt, sie sitzt immer hinten auf der Gerichtsbank. Wie würde denn Angela Merkel jetzt hier sitzen? Also wenn du sie jetzt wärst noch, wie würdest du sitzen?
Eigentlich ein bisschen
so wie ich.
Ja, weiß ich nicht. Also.
Und kannst du noch die Raute?
Ja, aber das war ja auch nur eine Zeit, wo ich nicht ganz wusste, wo... Mit den Händen. Ja. Hat ihr bestimmt jemand gesagt.
Ja, klar. Ja? Ich meine, ist ja auch so.
Auch komisch.
Ja.
Man steht so.
Und wenn du fotografiert wirst, weißt du nie, wohin.
Genau.
Und es ist ein Markenzeichen geworden.
Genau.
Also von daher, du spielst aber auch natürlich ganz andere Frauen. Haben wir ja gerade gesehen, das Spektrum ist groß. Und eine, die du im Moment sehr gerne und sehr erfolgreich spielst, ist die Gisela in Rote Rosen. Rote Rosen, der Dauerläufer in der ARD. Wir schauen mal rein.
Ach, ich freue mich so, dass wir jetzt Ihre Nachbarinnen sind.
Na, wir werden sehen. Wow.
Ja, die Diele, die ist ja wirklich wunderschön geworden. Ja,
sieht super aus, diese hellen Farben. Und der Kronleuchter.
Der ist wirklich ein Glanzstück. Er lag jetzt jahrelang im Keller rum und ich habe Frau Dr. Berger gebeten, ihn aufzuhängen. Er erinnert mich an selige Zeiten mit meiner Familie, meinem Sohn, meiner Schwiegertochter Jule und Tanja, meinen Enkelkindern.
Ja, Rote Rosen, hier liegt sie, die Rote Rose. Du bist Gisela Böttcher in der Serie. Was ist das für eine?
Also Gisela Böttcher hat drei erwachsene Kinder. Ja, und offensichtlich, also die Kinder waren schon vorher in der Serie präsent, offensichtlich spielte die Mutter erst nicht so eine Rolle.
Ja.
Und das ist ja auch das Verrückte bei diesen Serien, das wird dann so reingeschrieben. Sie taucht dann plötzlich auf und will irgendwie auch viel wieder gut machen. Mhm. Sie hat auch immer mal ein schlechtes Gewissen, weil sie, als die Kinder klein waren, sie wurde verlassen von ihrem Mann, so viel gearbeitet hat und auch gefeiert, wie die Kinder dann erzählen, dass sie ihre Kinder ein bisschen sich selbst überlassen hat. Und jetzt will sie auch wieder alles gut machen und bringt sich ein.
Und von der Type würdest du sagen, du hast persönlich eine Ähnlichkeit, eine Parallele mit ihr?
Schon.
Welche?
Das ist, also zum Beispiel das leicht laute und übergriffige immer mal so. Ja. Ne? Plötzliches Duzen. Oh, so, also das kann mir schon auch passieren. Aber ich würde sagen, das ist nicht deckungsgleich. Mhm. Man stellt sozusagen den Sender auf die Figur ein.
Mhm.
So, dann sind Teile von mir für die Figur da. Aber ich bin natürlich nicht nur so.
Ja, das ist ja klar. Haben wir ja gerade schon gesehen und sprechen wir auch noch drüber. Aber Daily Soap, das ist ja eine Entscheidung, wenn man sagt, da mache ich mit. Weil du sagst schon, du hast gedreht heute, du drehst eigentlich immer. Wie ist das Pensum?
Also das Pensum ist richtig Wahnsinn, muss man sagen. Ich wurde von Jan Diepers gefragt, das ist der Geschäftsführer von der Hamburger Serienwerft, Studio Hamburg, weil mit dem habe ich was anderes auch gedreht, ne? Das kam auch vor in dem Snippet,
in dem kleinen
Parlament. Ne? Und dann hat er mich gefragt, ja, mal, willst du nicht bei uns mal bei Rote Rosen mitmachen? Und man muss ja sagen, also die Angebote für SchauspielerInnen, auch meines Alters, sind jetzt nicht zuhauf. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist was Neues, reizt mich immer, ne? Sachen zu neu zu machen. Und dachte mir, ich probiere es mal aus. Aber ich sag mal, das ist wirklich krass.
Was ist denn so krass daran?
Also, wir drehen halt pro Tag eine Folge.
Ja.
Ne? Das sind aber 14-Tage-Zyklen, sodass diese sind bunt gemischt innerhalb der zwei Wochen. Ne? Man dreht nicht chronologisch. Das heißt, man semmelt sich immer diesen Text rein. Das ist wahnsinnig viel. Dann wirst du, wenn du im ersten Bild morgens bist, wirst du 6.45 Uhr abgeholt, dann geht es in die Maske und dann dreht man, wenn man Pech hat, den ganzen Tag durch bis 18.30 Uhr.
Wow.
Und das muss man jetzt bedenken, wir SchauspielerInnen, wir haben ja dann auch mal, da hat man einmal ein Bild Pause, da kann man, zieht man sich um, dann kannst du noch mal einmal dich reinversetzen in die Szene.
Ja.
Aber der ganze Stab, wir drehen mit zwei Teams,
ne?
Eins draußen, eins drinnen, mittlerweile immer parallel. Wir werden rausgefahren zu den Außendrehs, wieder zurück ins Studio. Die Teams rackern durch. Also ne, alle vom Ton wissen, was das heißt, so den ganzen Tag angeln.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und das Verrückte ist, dass die Stimmung trotzdem da immer so nett ist.
Der Spirit der Roten Rosen. Das, wir hatten schon einige Rosen hier zu Gast und die haben das auch immer erzählt. Das ist so ein Familienfeeling. Ne? Also ihr geht alle trotz dieser vielen Arbeit richtig gerne zum Set.
Ja, es ist so, also ich komme ja vom Theater ursprünglich und da fand ich auch immer am besten dieses Ensemblegefühl, dass wir zusammen als Team irgendwas rocken. Und dann in der Filmlandschaft ist das dann eher nicht so, als Regisseur auch nicht. Ist man schon viel allein auch mit allem. Und ich kam dorthin und da war genau dieses Ensemblegefühl. Das ist echt verrückt.
Schön.
So toll. Ja.
Ich klingt so ein bisschen, als wärst du gekommen, um zu bleiben. Und das geht einer deiner Kolleginnen genauso, Brigitte Antonius, die wir gerade schon in der Spielszene gesehen haben. Sie ist von Anfang an dabei, seit fast 20 Jahren. Und Hanno Gröpper hat die Grande Dame in Nawowol, Lüneburg, getroffen.
Lange Drehtage, hohes Arbeitstempo, viele Seiten Text. Für Brigitte Antonius kein Problem. Die 92-jährige Schauspielerin steht jede Woche bei den Roten Rosen vor der Kamera.
Ich bin doch nicht hier, um mich bewundern zu lassen, dass ich es noch schaffe. Ich bin hier, weil ich es schaffe und weil ich noch hier sein will.
Sie ist die Grande Dame der Telenovela.
Gibt's denn heute Mittag nichts Warmes?
Seit der allerersten Folge im Jahr 2006 ist sie dabei. So lange wie niemand sonst. Brigitte Antonius wuchs in Wien auf, begann ihre Karriere am Theater und reiste mit Ein-Personen-Stücken um die Welt. Dann folgten Serien, Filme und schließlich die Roten Rosen.
Die Roten Rosen, wo habe ich zuerst Nein gesagt, weil ich dachte, soll ich da jetzt nach Norddeutschland für ein Nachmittagsprogramm, Kinderprogramm oder so? Dann habe ich zuerst Nein gesagt bei den Roten Rosen und dann habe ich Ja gesagt und dann bin ich hier gelandet.
Frau Jansen?
Ihre Rolle? Johanna Jansen, eine elegante Dame der Lüneburger Gesellschaft. Sie war Äbtissin, ist Stadtratswitwe, Buchautorin und hat für alle einen guten Rat.
Also wirklich, Sie sind genau der Mann, den die Magdalenengemeinde braucht. Glauben Sie
Ihre
mir,
Rolle hat sie immer selbst mitgestaltet.
Ich hatte eine Cousine, die beispielhaft war mit Schmuck und so, die habe ich nachgespielt. Meine Mutter habe ich nachgespielt mit dem Taschentuch, das ich da immer trage, mit den Pumps. Die Mami hätte nie so irgendwelche Schlapfen getragen, immer Pumps gehabt. Und so habe ich halt aus meinem Zuhause habe ich die Figur gestaltet.
Mit den Roten Rosen ist Brigitte Antonius eng verwachsen. Nach langen Drehtagen schlief die Grand Dame früher sogar in ihrer Garderobe. Ihre Wohnung war zu weit weg. Herstellungsleiter Kai Pegel kennt sie seit der ersten Stunde.
Eine ungebrochene Liebe zum Format Rote Rosen. Also es gibt kaum jemanden, der so stark mit der Sendung verbunden ist wie Brigitte. Durch die starke Auseinandersetzung bleibt sie fit. Als ich sie kennengelernt habe, hat sie hier Kopfstände gemacht. Da stand sie an der Wand kopfüber und hat den Text gelernt. Das macht sie jetzt nicht mehr.
Heute halten ihre beiden Hunde Peppi und Poldi sie auf Trab. Dreimal am Tag spaziert sie mit den Terriern durch Lüneburg und trifft immer wieder auf Rote Rosen-Fans. Zweimal jährlich verabredet sie sich mit ihrem persönlichen Fanclub.
Ich lade sie ein und wir sitzen dann da in einem der Lokale und für ein paar Stunden. Und das ist wirklich immer sehr nett.
Mit ihren treuen Fans im Rücken und ihrer Freude am Spielen denkt die 92-Jährige nicht ans Aufhören. Aha,
dann wissen Sie. Solange ich kann ich, und wenn ich nicht mehr kann, höre ich auf. Ganz einfach. Und ich hoffe, es ist nicht morgen, sondern erst übermorgen.
Also dann, bis zum nächsten Mal bei den Roten Rosen.
Genau so machen wir es.
Wahnsinn, 92 und so wach und so strahlend und so eine feste Stimme, oder?
Ja, es ist wirklich verrückt. Also wir spielen sehr gern zusammen, mhm. Das hat sie mir auch gesagt. Letztens hatten wir eine Szene, da spielen wir Karten zusammen.
Ja. Und, mogelt sie?
Vielleicht würde sie mogeln, aber in der Rolle jetzt nicht. Ja. Ne? Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich bin immer so ein bisschen so doll gerührt. In dem Alter und wie, also das hat Kai Pegel auch gut gesagt, dieses Verwurzeltsein und das ist ihr Leben.
Ja, aber ja. Wirklich auch Grand Dame. Ne? Das ist ja. So eine Frau, wo man sagt wahrscheinlich Paris, London, Tokio, das Haar sitzt. Genau. Und wie sie auch sagte, dass sie immer so geguckt hat bei Menschen in ihrem Umfeld, genau. Die Pumps tragende Mutter und sich da so die Rollen zusammengesetzt hat. Machst du das auch? Also wenn du eine Rolle hast, dass du dann so die Menschen aus deinem Umfeld vorstellst?
Das ist total unterschiedlich, würde ich sagen. Also manchmal ist es eher auch ein Gefühl für die Rolle. Mhm. Jetzt ist ja dieses Format, das ist ja wahnsinnig viel Holz, was man da gestalten darf auch. Ne? Das gibt ja auch eine Freiheit.
Ja.
Und das ist nochmal anders. Also ich würde wirklich sagen, ganz anderes Rangehen.
Ja.
Und ja, wir filtern halt durch unser Hirn diesen wahnsinnig üppigen Text immer durch, bla bla bla. Ich muss ehrlich sagen, wenn die Szene durch ist,
bist du auch durch.
Hau ich den Text sofort weg. Und damit dann, ich das vergesse.
Ja. Und dann läufst du noch mal durch Lüneburg, ist ja so eine schöne Stadt, um ein bisschen runterzukommen. Gleich ins Bett und Text lernen für den nächsten Tag.
Ja, wir müssen tatsächlich, ne, auch Wochenende, auch wenn ich in Lüneburg bleibe, ich komme eigentlich wenig in die Stadt.
Meinst du denn, du wirst auch 92 in der Serie? Das wären noch 25 Jahre, glaube ich, ne?
Nein.
Sagst du jetzt? Sag wir werden mal jetzt gucken in 25 Jahren. Wenn wir noch hier sitzen, laden wir dich wieder ein.
Aber wie du ja sehr richtig gesehen hast, ich mache sehr gerne sehr viel verschiedene Dinge. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht unbedingt komplett nur einem Format verschreiben.
Ja, du hast auch, wie gesagt, sehr unterschiedliche Rollen ja schon gemacht. Und gerade auch das Komödiantische liegt dir ja sehr. Du hast deinen Durchbruch beim Fernsehen. Du hast ja, Rostock haben wir schon gesagt, war die Schauspielschule. Und dann an verschiedenen Theatern natürlich gespielt, auch DEFA-Film mitgemacht. Dann warst du an Theatern im Westen. Und dann bist du fürs Fernsehen entdeckt worden, 2004. Und das ausgerechnet für eine Serie, die wirklich sehr anders war als alles sonst bis dahin. Stromberg. Christoph Maria Herbst auch in dieser Rolle als fiese Möb, als fieser Chef. Was würdest du sagen, macht den Kult aus von Stromberg?
Die Frechheit.
Ja.
Dieses Übergrenzen gehen. Das ist ja so unverschämt erzählt, auch der Wortwitz, die Situationen, politisch komplett unkorrekt. Ne? Und man schämt sich fremd. Man denkt, oh Gott, das Willen. Oh nein, bitte nicht. Aber das ist auch gerade der Witz daran.
Ist jetzt schon wieder 20 Jahre alt, die Serie. Meinst du, das wäre heute so noch möglich, wie ihr damals eben Witze gemacht habt?
Es müsste anders sein, glaube ich. Ich würde das jetzt gar nicht so beschreiben als, ach wie schade, damals.
Nee, aber es war
aber
mehr erlaubt.
Müsste das, man
weniger
müsste
politisch
das
inkorrekt.
Anders erzählen, glaube ich.
Aber es war wirklich wunderbar, auch diese Art, diese Formatidee, dass sich die Person, die Hauptperson auch immer in die Kamera so gedreht hat und den Zuschauer direkt angesprochen hat, das war ja schon sehr besonders. Ne?
Ja, das hat so das Authentische so vorgespiegelt. Aber man muss auch sagen, es war auch, also wir haben hier gar nicht so viel improvisiert. Das war schon alles auch geschrieben.
Ja.
Zumindest nach der ersten Staffel. Das ist ja immer so verrückt, dass die Sachen sich dann so entwickeln. Es war überhaupt mein erstes Casting, was ich hatte.
Erzähl. Wirklich? Bumm. 2004, erst 15 Jahre nach der Wiedervereinigung.
So. Mhm. Naja, weil ich immer dachte, das ist nichts für mich mit dem
Fernsehen.
Film. Weil ich viel zu extrovertiert bin und dann fuchte ich plötzlich rum. Und das geht ja beim Film dann vielleicht nicht so.
Ja.
Ich habe mir das irgendwie... Und vielleicht war auch ein bisschen so eine Theaterarroganz dabei.
Ja.
So bin ich halt aufgewachsen, auch im Theater, dass man, also Fernsehen...
Nase gerümpft.
Ne, das ist oberflächlich und so. Und vielleicht auch deshalb, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war das mein allererstes Casting und zack, hat's geklappt.
Ja, es war wirklich ein Durchbruch, weil seitdem, wie gesagt, hast du ganz viele Rollen bekommen im Fernsehen und spielst gar nicht mehr so viel Theater, weil halt so viel zu tun ist im Fernsehen. Das ist ja ein komödiantisches Format, auch wenn es fies ist, aber es war ja sehr lustig. Wie schmal ist eigentlich der Grat für dich als Schauspielerin zwischen lächerlich sich machen und zum Lachen bringen?
Ich glaube, also du hast es ja schon richtig formuliert, das komödiantische das fußt ja immer darauf, dass man es total ernst nimmt.
Mhm.
Also wir spielen ja nicht auf eine Pointe so hin. Das würde ich noch mal anders finden, so bei Comedy zum Beispiel. Also wenn man jetzt einfach, das ist eine Sitcom, das ist immer sowas, so ein ernster Anspruch. Oder wenn Erika, so, die ist ja so naiv, ne, die ist sich keiner Schuld bewusst. Ja. Und deswegen plappert die das so raus. Und dann, ne, und das ist halt auch der Spaß der Leute daran, dass du das irgendwie nachvollziehen kannst und auch nicht die Figuren so glatt gemacht werden.
Ja.
Also, ne, man hat alles im Griff. Coolness ist eigentlich semi-gut für Comedy. Besser Engagement und sich ganz reingeben. Ne?
Der Spaß für uns, die Herausforderung für euch als SchauspielerInnen. Jetzt haben wir so viel über die Arbeit geredet, da haben wir uns eine Erholung verdient, vielleicht mit Soul Food. Hanna hat da eine Idee, passend zum Tag in Orange.
Hallo, wir sind im Herbst und Herbst heißt natürlich Kürbiszeit. Mein Garten ist voller Kürbisse und natürlich gibt es in jedem Laden eine Riesenauswahl. Deswegen gibt es heute cremige Kürbispasta mit einer Soße aus Hokkaido-Kürbis, dazu knusprigen Räuchertofu und richtig viel Parmesan. Und wir starten natürlich mit dem Kürbis, unserem Highlight-Produkt. Und ich nehme Hokkaido, den kann man nicht mit der Schale essen. Und der wird als allererstes in Würfel geschnitten. Olivenöl und Salz gemixt und dann geht er für 20 Minuten in den Ofen bei 200 Grad. So, der Kürbis ist jetzt richtig schön weich geworden. Man sieht das hier, der zerfällt von alleine. Aber wir brauchen für die Soße auch Parmesankäse und den mixe ich richtig gerne zuerst in den Mixer, weil dann hat er so eine krümelige Konsistenz. Das löst sich sehr schön in der Soße auf und es sieht nachher über dem fertigen Teller richtig, richtig gut aus. Und jetzt geht's weiter mit dem Kürbis. Wir brauchen eh in der Soße ein bisschen Parmesan, das heißt, der Rest kann drinne bleiben. Alles rein und die ganze Flüssigkeit dazu. Aber damit das jetzt kein Püree wird, sondern eine Soße, brauchen wir noch Flüssigkeit. Und dafür nehme ich mir ein bisschen Sahne. Und etwas Gemüsefond. Und jetzt wird das Ganze richtig schön fein püriert. Ich probiere mal. Ist gut salzig, ist ein bisschen süß. Also der Kürbis ist ja von sich aus sehr süß. Durch den Parmesan schön kräftig im Geschmack. Also die ist super. Und jetzt geht's an die Pasta. Ich habe mich für Rigatoni entschieden. denn die geriffelte Form macht, dass die Soße da richtig gut dran haftet. Und die geht jetzt ins Wasser und in der Zwischenzeit braten wir uns den Räuchertofu an. Und ich benutze Räuchertofu, denn durch die Räuchernote erinnert mich das so ein bisschen an Speck. Und das ganze Gericht durch den Parmesan und die Farbe hat ja was von Carbonara. Deswegen passt das hier richtig gut. Und ich schneide mir den in kleine Streifen. Und das Ganze wird jetzt in Olivenöl bei mittlerer Temperatur richtig schön knusprig angebraten. So, den Tofu, den tropfe ich jetzt ein bisschen auf Küchenpapier ab, damit der schön knusprig bleibt. Und jetzt kommt in die gleiche Pfanne unsere Soße und direkt dazu unsere al dente gekochte Pasta aus dem Topf. So, das Ganze wird jetzt gut vermengt. Und wenn die Soße ein bisschen zu dick ist, noch mal ein bisschen Pastawasser dazugeben. So kann man die Konsistenz anpassen. Und dann kann ich schon anrichten und obendrauf kommt natürlich der knusprige Räuchertofu und richtig schön viel Parmesan. Also wenn man das Ganze so macht, dass man die Pasta schon kocht, wenn der Kürbis noch im Ofen ist, dann ist das Rezept wirklich schnell gemacht und man hat das in einer halben Stunde fertig. Es sieht wunderbar herbstlich aus. Es ist eine tolle vegetarische Alternative zur Carbonara. Es schmeckt richtig, richtig gut. Ich probiere das jetzt mal und ich sag mal so, das schmeckt.
Mmh. So wie es aussieht, muss es schmecken, oder?
Ich glaube auch.
Ist auch mal eine Alternative zur Kürbissuppe in dieser Jahreszeit.
Richtig. Aber ich koche gerne. Ne? Das, ich tue den Kürbis gerne in den Ofen backen.
Mhm. Mhm. Und dann ordentlich würzen.
Würzen mit, also ich liebe Knoblauch. Kann man ja selten essen als Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir dürfen das eher nicht so. Aber wenn, dann gerne mit Knoblauch und mit Zimt und ganz scharf.
Das ist richtig.
Ich komme mal vorbei.
Gut.
Zum Beispiel
Bochum. Bochum. Oder wenn du hier bist.
Ja.
Feldberger Seenplatte. Das ist ja ein Träumchen hier. Wo sind wir denn hier genau? Bist du eine, die im See badet?
Ja.
Ich habe immer so ein bisschen Schiss vor dem, was so drunter ist. Und wenn man da so schlammige Füße hat und dann so komische Pflanzen, das ist überhaupt nicht meins.
Aber da, wo ich hinfahre, also schon öfter war mit meiner Familie, der See ist glasklar. Das ist einfach. Der ist klein, der ist versteckt. Ich sage auch nicht, wo es ist.
Ich wollte gerade sagen, wo denn? Aber in der Feldberger Seenplatte, das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Also Feldberger Seenlandschaft.
Seenlandschaft.
Mhm. Ne, das ist auch Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es sehr viele schöne Seen. Mhm. Und ich fahre mit dem Zug bis Neustrelitz und dann in den Wald. Und da ist dann dieser geheimnisvolle See. Ich spüre diese Spannung auch, wenn ich alleine schwimmen gehe, wenn man das ja so gehört hat. So
und es gibt so und viele unheimliche Filme, ne?
Ja,
wo man dann aus dem Wald beobachtet
wird. Irgendwie ist das auch verlockend. Mhm. So ein bisschen so eine Spannung, weißt du? Und dann entspannst du dich in diesem kühlen See, guckst nach oben, Sterne vielleicht, wenn du abends gehst. Oh.
Ich bin schon ganz im Om, so wie du erzählst.
Ja.
Aber sag mal, von Bochum, wo du jetzt ja lebst, ist es eine ganz schöne Strecke.
Das stimmt, das braucht seine Zeit, aber es lohnt sich.
Mhm. Glaube ich. Und dann hier, ich fand es so süß, wir haben ja immer Gästeautorinnen, Autorinnen, die so mit euch telefonieren, mit unseren Gästen. Und mir hatte die Kollegin Shugaka geschrieben, sie liest gerne und macht sich viele Gedanken über das Leben. Und da habe ich gedacht, da sitzt sie wahrscheinlich da am See und macht sich Gedanken über das Leben. Was denkst du da so?
Also ich meditiere erstmal. Da geht es ja eher darum, dass man die Gedanken ziehen lässt.
Ja.
So. Ich mache mir schon Gedanken über das Leben. Ich finde die Beschäftigung mit dem Mind, was da eigentlich abgeht, der persönliche natürlich, aber auch was so allgemein menschlich ist, ist super interessant. Zum Beispiel das Ding mit dem Bewerten. Also wir sind so eine Meister im Bewerten.
Ja.
Dies ist gut, das ist schlecht, der ist böse, die ist so lieb, das ist schön. Also sowas Hässliches habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Wir sind immer am Bewerten. Es ist wie so eine schöne Freizeitbeschäftigung, aber hat eben auch seine negativen Seiten.
Ja.
Und wenn wir schnallen würden, wie einfach das ist, eine Bewertung zu ändern und dass wir die machen. Das ist nicht das Ding an sich, was wir da bewerten, was wir betrachten sollen. Wir machen das selber.
Mhm. Ne? Und einfach mal ziehen lassen.
Ja, mal ziehen lassen. Oder auch, man kann auch mal ausprobieren, wie ist das, wenn ich wirklich denke, schon aus der, in der Kindheit, also Paprika, dieser Geschmack, ist schon der Geruch alleine, ekelerregend, ja, oder so. Und dann, das hat man ja auch schon öfter erlebt, ja, wechselt das. Wieso eigentlich? Der Paprika ist der Paprika. Ne? Und wenn man das mal verstehen würde, ich glaube, für unser Zusammenleben als Menschheit wäre besser.
Da sagst einfacher du was. Aber weil du gerade Kindheit erwähnt hast, da passieren ja viele solcher Prägungen. Und deine Kindheit hat ja in Mecklenburg-Vorpommern, Cottbus stattgefunden.
Spreewald.
Spreewald, auch schön.
Ja.
Sehr schön, Spreewald. Wenn du so zurückdienst, glückliche Kindheit, du hast ja vorhin gesagt, ein bisschen langweilig, aber trotzdem würdest du sagen, glückliche Kindheit oder...
Beides so. Mhm. Glückliche Kindheit schon. Ich bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen, ach, also große Familie. Mhm. Gleichzeitig waren ja meine Eltern, mein Vater war 1914 geboren, das heißt, er war auch im Zweiten Weltkrieg eingezogen. Und all diese Traumata, das weiß man ja heute, dass die auch weiter wirken, obwohl die Kinder nichts davon wissen. Ich bin 1960 geboren. Was habe ich eigentlich damit zu tun? Und trotzdem gibt es da Seiten, die... Also ja, ich habe deshalb auch, um glücklicher jetzt zu sein, auch mich selbst
daran gearbeitet.
Ja, daran gearbeitet. Ich habe Therapie gemacht. Da gibt es auch nichts Schlechtes dran, nur Gutes.
Ja, man muss die Schwere auch, man muss die Schwere dann auch versuchen loszuwerden, ne? Die man ja praktisch aufgebürdet bekommt. Und die man
ja, und auch seinen Frieden machen mit, ich meine, so ab 30 finde ich es dann eher schwierig, wenn man immer die Eltern dann verantwortlich macht. Dann ist schon mal gut, wenn man anfängt, mal gucken, was ich eigentlich damit zu tun habe oder, ne, oder was kann ich ändern.
Ja. Du hast ja nach Mauerfall direkt was geändert. Du hast nämlich gesagt, so, ich habe noch nie die Welt gesehen, ich will jetzt erstmal raus hier und bist nach Afrika. Warum ausgerechnet Ghana?
Also, es war so, die 89, die Mauer fällt, 90 haben so Freunde und ich, wir haben gedacht, alles Künstler, ey, die fahren alle nach Italien, nach in Westen, westwärts. Ich glaube, wir fahren erstmal nach Polen und machen im Sommer so eine Art Impro-Camp, nur für uns. Hatte so, um uns zu besinnen auf unsere ursprüngliche Lust am Theaterspielen. Ja. Und dann, das haben wir 2 Jahre gemacht, und dann habe ich mir überlegt, ja, wo wollte ich eigentlich immer schon hin? Und dachte mir so, ja gut, also nach Italien kann ich auch noch fahren, wenn ich alt bin. Aber wo wollte ich immer hin? Also das ganz Fremde. Und das war Afrika. Und dass es jetzt Westafrika war, und dann Ghana, das war eigentlich eher auch ein Zufall. Wir haben einfach, eine Freundin und ich, wir waren beide sehr interessiert am Trommeln und Tanzen. Ich habe immer im Sommer, wenn die Spielzeitpause war, habe ich mir immer irgendwas überlegt oder was vorgenommen, was zu lernen, wozu ich sonst nicht kam. Einen Sommer habe ich mal Steppen gelernt und so. Und da haben die Freundin und ich halt gedacht, ja okay, komm, jetzt... Wir fahren mal zu so einem Kurs Trommeln und Tanzen in Ghana.
Und da hast du dann dich in deinen Mann verliebt und den mitgenommen nach Leipzig.
Mitgenommen, also so geht's ja nicht.
Geheiratet.
Aber ich bin dann wieder hin.
Große Liebe.
Ne? Mhm. Und dann haben wir dort geheiratet. Das war auch sehr interessant, weil es war so ein bisschen die Hochzeit, wie als wäre ich auf hoher See, weil ich nichts verstanden habe. Ich sprach ja auch total schlecht Englisch. Englisch ist dort die Amtssprache. Und ich so... Im Osten, ich hatte zwar Englischunterricht, aber ich dachte ja immer, das brauche ich sowieso nicht. So, und dann reden alle um dich herum ganz fremd. Und es war ja auch keiner von meiner Familie mit. Ich war ganz alleine. Da habe ich direkt bei der Hochzeit abends dann alleine geweint, weil ich so...
Alles fremd. Aber immerhin, du hattest den Mut und du hast offensichtlich auch an der richtigen Stelle ja gesagt. Das ist doch schon mal
so
gut.
So sieht's aus.
Ja, das ist natürlich ein komplett dann anderes Leben auf einmal geworden. Und anderes Leben, was Neues ausprobieren, das machen auch die jungen Leute, die wir Ihnen jetzt zeigen. Sie machen Theater und zwar aus Freude, aber auch, weil man sich damit besser fühlt, selbstbewusster. Und mein Kollege Nils Eigenwillig war dort und hat sich das mal angeschaut.
Der Fischschwarm bewegt sich. Aufwärmphase für den Theater-Jugendclub Lüneburg. Unter genauer Beobachtung von den Theaterpädagoginnen Mahela und Antje.
Theaterpädagogik ist für mich ein Mittel, um mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zu arbeiten. Mit Körper, Geist, Seele, Herz, mit allem, was dazugehört. Und das ist ein schönes künstlerisches Mittel, um sich ausdrücken zu können.
Alle, die hier zusammenkommen, haben ein Ziel. Ein gemeinsames Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Dafür leiten Antje und Mahela die Gruppe pädagogisch an.
Es ist eine Form der Selbstfindung auch für die Jugendlichen, ne? Also gerade als junger Mensch bin ich ja total auf der Suche, so wer bin ich eigentlich, wo bin ich, wie möchte ich sein? Und ich glaube, dass Theater spielen für die Jugendlichen natürlich eine große Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und rauszufinden, wer man eigentlich selber ist.
Nur die rechte Hand, der Rest bleibt eingefroren.
Diese Gruppe gibt es seit September, steht noch ganz am Anfang. Durch dynamische Übungen wird der Teamgeist und das Vertrauen untereinander gestärkt.
Ich glaube, dass sich bei den Jugendlichen ganz viel verändert, weil sie irgendwie ein Bewusstsein bekommen für sich, für das, was sie letztendlich schon in sich tragen, aber vielleicht noch nicht so veräußern konnten. Und hier dürfen sie einfach laut sein, hier dürfen sie tun und machen, was sie wollen. Und wir bringen das letztendlich in eine Form. In eine künstlerische Form, das ist unsere Aufgabe und daran wachsen sie.
3, 2, 1 und stehen, einfrieren.
Nächste Aufgabe.
Okay, ihr guckt.
Stelle die Szene staunend nach.
Was ist passiert? Wer kann beschreiben?
Worauf blicken die 5? Die Antwort soll auch szenisch sein.
Okay, Applaus, Dankeschön.
Der Club trifft sich einmal in der Woche.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Gemeinschaft. Und ich finde, also wir sind sehr verbunden miteinander, so auf einer tiefgründigen Ebene. Und ja, macht eigentlich echt Spaß.
Ich finde, alle sind hier nett zueinander und alle akzeptieren jede Person so, wie sie ist. Und das ist was, was man gerade in der Gesellschaft irgendwie ganz wenig findet. Und das ist für mich total wertvoll. Und deswegen bin ich hier.
Und ich finde, es ist schon echt, echt cool hier, weil man wirklich, also in der Schule merke ich das auch, dadurch bin ich echt viel selbstbewusster geworden. Und es ist alles irgendwie ein bisschen einfacher geworden auch, so vor Leuten zu sprechen und so.
Und Applaus bitte.
Also für mich ist diese Jugendclub-Arbeit total bereichernd. Das ist so schön, mit Jugendlichen zu arbeiten, die richtig Lust haben, auf der Bühne zu stehen, Dinge auszuprobieren, die, wo man das Gefühl hat, die wollen gerade alles loslassen und einfach frei sein.
Durchschnittlich sind die Jugendlichen 16 Jahre alt. Handys sind übrigens während der ganzen Probe verboten.
Wenn wir zusammen proben, dann geben sie Dinge von sich preis, die sie vielleicht jetzt auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer vielleicht nicht unbedingt zeigen würden. Und deswegen muss es einfach auch sein, dass die Gruppe ganz eng beieinander ist und Vertrauen zueinander hat. Es muss einfach ein geschützter Raum sein hier. Hier dürfen sie sein.
Die Aufführung des Stücks findet im Juni im Theater Lüneburg statt. Es wird kein bestehendes Werk nachgespielt, sondern ein eigenes mit selbstgestaltetem Thema kreiert.
Aufführung in Lüneburg, da kannst du hingehen.
Ja, das stimmt.
Zumal dich ja ohnehin Arbeit von jungen Leuten am Theater interessiert. Du unterrichtest oder hast selbst auch unterrichtet, ne?
Genau, das mache ich auch schon viele Jahre. Schauspielunterricht, also Rollenarbeit, kann man sagen. Und jetzt natürlich, weil ich ja in Bochum lebe, an der Volkfangschule. Ich habe letztes Jahr, das war hochinteressant, meine Güte, da habe ich den Bewerbungsmarathon mal in aller Fülle mitgemacht.
Ja.
2 Wochen, da sind so viele, da kommen so viele junge Menschen, die denken, sie wollen Schauspieler, Schauspielerin werden. Und manchmal denken sie es nur, aber manchmal spürt man es auch. Also das war auch so spannend.
Gibt so einen Tipp, falls uns die jungen Leute jetzt zugucken, weil sie ja wissen, dass sie heute im Fernsehen waren, gibt so einen Tipp, wo du sagst, versucht das mal, damit werdet ihr irgendwie besser oder mehr in die Rollen reinkommen? Oder gibt's so den ultimativen Tipp?
Der ultimative Tipp? Ich würde sagen, es gibt immer 2 Kräfte in jedem. Mhm. Die eine Kraft ist, ich will mich verstecken und will dann doch zurückhalten.
Schüchtern, ein bisschen
schüchtern
weg.
Oder ich zeige mich nicht ganz. Ne? Und die andere ist auch da. Ich zeige mich. Mhm. Ich gehe nach vorne. Und das mal zu fühlen, da so reinzufühlen, ob das überwiegt.
Also muss man so ein bisschen Rampensau sein?
Rampensau ist dann schon so, als würde man schon die Wirkung mitberechnen. Ja. Aber ich glaube, es ist eher so eine Fähigkeit und ein Wunsch danach, verschiedene Leben zu auszuloten oder zu erforschen. Mhm. Ne, man geht in so eine Rolle rein, was haben die jungen Menschen mit Antigone zu tun oder so.
Ja.
Und das dann auszuloten und da reinzugehen und die Emotionen zu suchen. So, wenn das Freude macht, dann hat man schon... Na, ist man schon
Martina, auf guten Weg. Ich bin mir sicher, genau das können die jungen Leute wirklich bei dir lernen. Es ist wunderbar, dass du heute hier bist. Hier warst, das war ja deine Premiere. Deshalb bitte vergiss deine rote Rose nicht. Erinnerung an unser rotes Sofa und komm auch wieder, denn wir haben noch lange nicht alle Geschichten erzählt.
Super.
Danke und morgen geht's weiter mit Dreharbeiten. Viel Freude und Energie. Und morgen bei uns, Ilka Petersen vertritt mich morgen und sie hat Professor Dr. Berthold Meyer zu Gast. Er ist Sozialpsychologe, wird bestimmt auch spannend. Schön, wenn Sie dabei sind. Tschüss.
Tschüss.
Danke.